Mumm wusste, dass er wach war. Er erinnerte sich an Dunkelheit und Regen und einen schrecklichen Schmerz im Gesicht. Er entsann sich auch an einen anderen Schmerz im Nacken, an das Gefühl, hierhin und dorthin gezerrt zu werden. Jetzt gab es Licht. Mumm sah es durch die geschlossenen Lider. Jemand ging umher. Metall klickte. Die Stimme einer Frau erklang. »Er ist wach!«
»Bist du sicher?« fragte ein Mann. »Woher willst du das wissen?«
»Ich habe gelernt zu erkennen, ob ein Mann schläft oder nicht«, sagte die Frau. Mumm öffnete das linke Auge und stellte fest, dass er auf einer Art Tisch lag. Eine junge Frau lehnte neben ihm an der Wand. Kleidung und Haltung genügten Mumms Polizistenhirn, um sie zu identifizieren. Eine Näherin, aber nicht eine der intelligenteren. Der Mann trug einen langen schwarzen Umhang und einen albernen Schlapphut, der ebenfalls eine Identifikation erlaubte.
»Hilfe! Ich bin in den Händen eines Doktors!«
Er setzte sich abrupt auf.
»Wenn du mich anrührst, verpasse ich dir eine«,
rief er und versuchte, die Beine vom Tisch zu schwingen. Die Hälfte seines Kopfes ging in Flammen auf.
»An deiner Stelle würde ich es ruhig angehen lassen«,
sagte der Doktor und drückte ihn sanft zurück.
»Das war ein sehr scheußlicher Schnitt. Und rühr die Augenklappe nicht an.«
»Schnitt?«, wiederholte Mumm, und seine Finger berührten den dicken Stoff einer Augenklappe. Erinnerungen flackerten auf.
»Kater, hat ihn jemand geschnappt?« »Wer auch immer sich angegriffen hat, er ist entkommen«,
sagte der Doktor.
»Nach dem Sturz?«, fragte Mumm. »Er dürfte zumindest gehinkt haben. Hör mal, ich muss...«
Und dann bemerkte er all die anderen Dinge. Er hatte sie nacheinander zur Kenntnis genommen, aber erst jetzt reichte ihm das Unterbewusstsein die komplette Liste. Er trug seine Kleidung nicht mehr.
»Was ist mit meiner Uniform passiert?«, fragte er.
»Der Angreifer hat dich bis auf die Unterhose ausgezogen und dich auf der Straße liegen lassen«, sagte sie. »Ich habe einige passende Sachen bei mir gefunden. Es ist erstaunlich, was die Leute alles zurücklassen.«
»Wer hat meine Rüstung genommen?«
»Namen kenne ich nicht«, sagte die Frau. »Ich sah einige Männer, die mit irgendwelchen Dingen davonliefen.«
»Dies war nicht richtig. Wie heißt du?«
Mumms Hand verharrte auf halbem Weg zum Gesicht.
»Soll das heißen, du kennst mich nicht?« »Sollten wir dich kennen?«, fragte der Doktor.
»Dies war nicht richtig.«
»Wir sind hier doch in Ankh-Morpork, oder?« vergewisserte sich Mumm. »Ja«,
der Doktor wandte sich an die Frau.
»Er hat einen Schlag an den Kopf bekommen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist.«
»Ich vergeude meine Zeit«, sagte die Frau. »Wer bist du?«
»Alle in der Stadt kannten Mumm, oder?«
Bei der Gilde der Näherinnen war das zweifellos der Fall, und der Doktor schien nicht dumm zu sein. Vielleicht war dies nicht der geeignete Zeitpunkt, um die Wahrheit zu sagen. Möglicherweise befand er sich hier an einem Ort, der für einen Polizisten ungesund sein konnte. Es mochte Gefahren mit sich bringen, Mumm zu sein. Und derzeit ging es ihm nicht gut genug, um damit fertig zu werden.
»Kiel«, sagte er.
Der Name fiel ihm einfach so ein. »Ja gut«, sagte die Frau und lächelte. »Möchtest du dir auch einen Vornamen einfallen lassen?«
»John«, sagte Mumm.
»Ah, sehr originell. Nun, John, es ist keine Seltenheit, dass hier halbnackte Männer in den Straßen liegen, und komischerweise möchten sie nicht ihren wahren Namen oder ihren Wohnort nennen. Du bist nicht der Erste, den Dr. Rasen hier zusammengeflickt hat.« »Ich bin Rosi. Und jetzt ist eine kleine Gebühr fällig, verstehst du? Für uns beide.«
»Schon gut, ich weiß, wie das läuft«, sagte Mumm und hob die Hände. »Dies sind die Schatten, stimmt's?«
Beide nickten.
»Na gut, danke. Ich habe natürlich kein Geld dabei, aber wenn ich nach Hause komme...«
»Ich begleite dich.« Die Frau reichte ihm einen längst aus der Mode geratenen Mantel und ein paar uralte Stiefel. »Ich möchte nicht, dass du unterwegs Probleme bekommst, zum Beispiel durch einen plötzlichen Gedächtnisschwund.« Sie trat nach draußen. Wasser tropfte von den Dachvorsprüngen, aber der Regen hatte nachgelassen.
»Ich wohne auf der anderen Seite des Pseudopolis-Platzes«, sagte Mumm.
»Geh voraus«, sagte Rosi. Mumm blickte nach vorn und hielt nach dem blauen Licht der Wache vom Pseudopolis-Platz Ausschau. Es würde nicht mehr lange dauern, bis alles einen Sinn ergab. Aber als er die Wache erreichte, sah er kein blaues Leuchten über dem Eingang. Oben hinter den Fenstern brannte Licht. Mumm hämmerte an die Tür, bis sie sich einen Spalt öffnete.
»Was in aller Welt geht hier vor?«, fragte er die Nase und das Auge. Mehr war von dem Mann hinter der Tür nicht zu sehen. »Und geh mir aus dem Weg!«
Er stieß die Tür auf und trat ein. Es war nicht das Wachhaus, zumindest nicht hier drin. Er sah die vertraute Treppe, aber eine Wand teilte das Haftzimmer und Teppiche lagen auf dem Boden und Gobelins hingen an den Wänden. Und ein Hausmädchen hielt ein Tablett und starrte, ließ das Tablett fallen und schrie.
»Wo sind meine Leute?« rief Mumm.
»Du gehst auf der Stelle, hast du gehört? Du kannst nicht einfach so reinplatzen. Hinaus mit dir!«
Ein seltsamer, hohler Schrecken regte sich in Mumm. Durch die offene Tür eilte er zurück nach draußen in die feuchte Nacht. Rosi war mit der Dunkelheit verschmolzen, typisch für ein Geschöpf der Nacht, das Schwierigkeiten witterte. Mumm lief zur Königstraße, stieß andere Fußgänger beiseite und wich gelegentlich einem Karren aus. Er schöpfte neue Hoffnung, als er die Teekuchenstraße erreichte und sich der Zufahrt von Nummer 1 zuwandte. Er wollte an die Tür klopfen, überlegte es sich dann aber anders und läutete. Wenige Momente verstrichen und dann öffnete ein Butler die Tür.
»Dem Himmel sei Dank«, stieß Mumm hervor. »Ich bin's, habe einen Kampf hinter mir. Nichts, um das man sich Sorgen machen müsste. Wie geht es?«
»Was willst du?« fragte der Butler kühl.
Mumm fragte sich, wie er dieses Problem lösen sollte, aber seine Faust zeigte weniger Geduld. Sie schickte den Mann zu Boden.
»Hab keine Zeit für sowas«, sagte Mumm,
stieg über den Butler hinweg und wölbte die Hände zu einem Trichter vor dem Mund.
»Frau zufrieden? Sibyl?«
rief er und fühlte, wie der Schrecken in ihm Knoten bildete.
»Ja«,
kam eine Stimme aus dem Zimmer, das Mumm immer scheußlicher rosaroter Salon genannt hatte. Sibyl trat in den Flur.
Es war Sibyl. Die Stimme stimmte und das galt auch für Augen und Haltung. Aber das Alter stimmte nicht. Dies war ein Mädchen, viel zu jung für Sibyl.
Sie sah von Mumm zu dem Butler auf dem Boden.
»Hast du Forsyth niedergeschlagen?« fragte sie.
»Es war ein Versehen«, stotterte Mumm und wich zurück.
Sibyl nahm ein Schwert von der Wand, das nicht allein der Zierde diente. Mumm wusste nicht, ob seine Frau jemals gelernt hatte, mit einer solchen Waffe umzugehen, aber eine rund einen Meter lange scharfe Klinge wirkt bedrohlich genug, wenn sie von einem zornigen Amateur geschwungen wird. Manchmal haben Amateure Glück. Mumm wich hastig zurück.
»Ein Versehen«, wiederholte er, »das falsche Haus, eine Verwechslung.«
Er stolperte fast über den am Boden liegenden Butler und schaltete vom Taumeln in einen Lauf, der ihn durch die Tür und die Stufen hinunterbrachte. Nasse Blätter strichen über ihn hinweg, als er an den Sträuchern vorbei zum Tor wankte. Dort lehnte er sich an die Mauer und schnappte nach Luft.